Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Raphael Smarzoch
und Kolja Unger und Tipps und Tricks im Umgang mit Verschwörungsmythikern. Raphael, gibt es Menschen in deinem Umfeld, die an Verschwörungsmythen glauben?
Ich würde jetzt mal sagen, eher nicht.
Okay, weil ich hatte schon mal so ein Gespräch mit jemandem, der war so eigentlich ganz okay drauf. Ich habe den jetzt auch nicht irgendwie als irgendwie verdächtig, als flache Erdenanhänger oder sowas.
Flat Earth meinst du?
Ja, Flat Earth. Das gar nicht, aber der war doch irgendwie schon überzeugt, dass 9/11 ein Inside-Job war. Und da konnte ich ihn jetzt auch nicht überzeugen.
Naja, also ganz ehrlich, so als Trump ja dann bekannt wurde, dass er Corona hat, haben ja viele Leute gesagt, dass das gar nicht stimme. So. Und die kamen ja auch aus einem, sagen wir mal, politisch aufgeklärtem Lager. Und das ist ja auch eine Form von Verschwörungsdenken, die da auf einmal bedient wird.
Du,
ja,
wieso soll das denn nicht stimmen? Ich bin auch skeptisch gewesen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt verbreiten würde, das stimmt nicht. Aber ich bin skeptisch, wenn ich sowas sehe.
Aber wieso soll der Arzt des Weißen Hauses denn lügen?
Bei Bolsonaro habe ich das zumindest gedacht. Da habe ich gedacht, man hat überhaupt keine Ahnung. Das sind jetzt keine unabhängigen Ärzte, sondern seine Ärzte von Bolsonaro. Und Bolsonaro hat ihn total in die Karten
da
gespielt. Und natürlich verbreite ich jetzt niemals eine falsche Aussage, dass Bolsonaro, dass das nicht stimmt, aber man kann es nicht wissen. Mhm. Es passieren Verschwörungen, ne? Das weißt du.
Die passieren,
Watergate zum Beispiel war eine Verschwörung. Die passieren und kommen dann irgendwann ans Licht und dann weiß man, es war eine Verschwörung. Es gibt über Verschwörungen, aber es ist meistens nicht so, es ist meistens komplexer als jetzt in diesen Verschwörungsmythen. Das
genau,
muss man schon sagen.
Die haben, also Verschwörungsmythen haben schon eine direktionale Wahrheit, einen wahren Kern, das kann man schon sagen, aber was dann daraus gemacht wird, ist manchmal Hanebüchen.
Ja, und Sie merken ja auch schon, oder ihr merkt ja auch schon, dieses Thema, das beschäftigt uns schon länger, das beschäftigt uns auch immer wieder, wird uns auch immer weiter beschäftigen. Deswegen haben wir hier bei Corso eine Gesprächsreihe ins Leben gerufen. Diese Gesprächsreihe, die nennt sich Glaub Ihnen nicht. Mhm. Und wir sprechen mit ExpertInnen, die in ihrem Alltag sehr viel auch mit Verschwörungstheorien zu tun haben. Oder eigentlich heißt es ja Verschwörungsmythen, denn Theorien sind es nicht, die sind nicht wissenschaftlich fundiert.
Das ist wohl wahr, ja.
Die kommen ja manchmal auch so von so Esoterikern, Menschen, die Insekten sind, da habe ich ja auch immer schon Skepsis gehabt, so wenn die sich da zusammentun in ihren
Menschen,
Bubblen.
Menschen, die Insekten sind? Oder
ja, genau, das sind so Ameisen, Bienen, Menschen, die Insekten
Nein,
sind.
Nein, du meinst natürlich Menschen, die Insekten sind.
Ich habe keinen Unterschied gehört.
Ich habe kurz.
Also, Sie merken
ich musste
schon.
Kurz an die. Ja, Entschuldigung. Ich musste kurz
auch eine
an
Verschwörung,
die,
ne?
Ich musste kurz an die Reptiloiden denken.
Insektenmenschen. Unter der Erde leben Insektenmenschen. Nein, wir haben uns eher mit Leuten beschäftigt, die an sowas glauben, dass unter der Erde Insektenmenschen leben. Und ich habe ja auch gemerkt jetzt bei dieser. Oder wir haben es alle gemerkt jetzt in Corona-Zeiten. Da ist ja diese Querfront aufgekommen. Also Esoteriker, irgendwie so Menschen, die auch ein bisschen staatskritisch sind, haben sich dann auch mit echt Rechtsextremisten zusammengetan, zu so einer Corona-Verschwörungsgruppe, sind vor den Reichstag marschiert. Diese Esoteriker sind auch gefährlich. Die leben in ihrer kleinen Welt und suchen sich da immer Bestätigung. Das Internet verstärkt das noch, die Filterblasen, ne? Und alles Extremisten, sagt die Autorin und Beraterin für Angehörige von ja eben solchen Extremisten, Dana Buchzig. Und sie hat viele Jahre Erfahrung mit dem Thema. Sie gibt Tipps, wie man am besten damit umgeht, wenn jemand auf einmal glaubt, Bill Gates will uns alle mit Corona infizieren, die Erde sei flach und Angela Merkel wäre eigentlich eine verkappte Jüdin, die Millionen Muslime ins Land gelassen habe, um sich an Deutschland für die Shoah zu rächen. Ada Berzinjavsky hat mal Dana Buchzig nach ihren Tipps gefragt.
Guten Tag, Dana Buchzig.
Hallo.
Angenommen, mein bester Freund hört Musik, in der vom angeblichen Finanzjudentum und der Macht der Familie Rothschild die Rede ist. Meine Gegenargumente prallen an ihm ab. Wie kann ich ihn dennoch erreichen?
Das Wichtigste beim Umgang mit Radikalisierung ist, dass wir uns Zeit nehmen und dass wir tatsächlich nicht nach Bauchgefühl agieren. Das Bauchgefühl sagt uns, das ist ein Akutfall, das ist ein Notfall, wir müssen jetzt sofort handeln, wir müssen die richtige Faktensammlung rauskriegen und dann wird sich das Problem auch schnell beheben. Radikalisierung ist aber ein sehr komplexer Prozess, der auch Zeit braucht. Das heißt, auch wir müssen uns Zeit nehmen und uns damit wirklich auseinandersetzen, wenn wir der anderen Person helfen wollen. Und da geht es erstmal ganz stark darum zu verstehen, Welche Funktion erfüllt Radikalisierung für diese Person im Alltag? Was ist der konkrete Nutzen, den sie daraus zieht?
Also faktenbasierte Entkräftung, ne, diese Gegenrede, das ist aber doch genau das, was wir im demokratischen System als den richtigen Weg ansehen.
Da muss man natürlich differenzieren. Also prinzipiell ist faktenbasierter Austausch ganz wichtig. Natürlich für unsere Demokratie ist es wichtig, seine eigene Meinung zu haben, die auch zu vertreten. Radikalisierung ist aber ein Phänomen, bei dem das einfach nicht greift. Und natürlich haben wir jederzeit die freie Möglichkeit, uns mit Menschen zu streiten und uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Viele von uns haben das auch schon probiert. Und viele von uns haben dann eben auch entsprechend bemerkt, wenn wir online diskutieren oder auch wenn wir mit Familienmitgliedern oder mit Freunden faktenbasiert argumentieren, funktioniert das nicht. Das heißt, da ist wirklich die Herausforderung zu sagen, ich gehe dann einen anderen Weg, der eben auch im Zweifelsfall besser funktionieren kann.
Und andere reagieren mit Kontaktabbruch oder blockieren Verschwörungsanhänger im Netz, auch falsch?
Online rate ich sowieso tatsächlich immer dazu, sich überhaupt nicht auf Diskussionen mit fremden Menschen einzulassen. Es gibt, das ist ein sehr schönes Wort wissenschaftlich, den Online-Disinhibition-Effekt. Das bedeutet, dass Diskussionen online mit fremden Personen einfach viel schneller eskalieren, weil wir unser Gegenüber nicht sehen können und dadurch auch die Regeln, die wir sonst haben und fühlen im Kontakt, eben nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, wir gleiten ganz schnell ab in eine Respektlosigkeit. Das gilt wirklich für alle, auch nicht nur für radikalisierte Menschen. Und es kommt im Zweifelsfall überhaupt keinen Diskurs und nichts Konstruktives zustande.
Sie geben ja auch Seminare an Universitäten, Stiftungen, fragen Sie nach Beratung. Wer kommt denn in diese Seminare?
Das ist ganz unterschiedlich. Also in der ehrenamtlichen Beratung habe ich vor allen Dingen junge Erwachsene, also so zwischen 18 und 35 Jahren, wo es vor allen Dingen um Angehörige geht oder um Partner, die in radikale Gruppierungen abgleiten und wo es dann einfach natürlich eine große Sorge gibt und eine große Ratlosigkeit. An der Uni unterrichte ich Menschen, die sich auch beruflich einfach mit dem Thema Hass im Netz auseinandersetzen werden müssen und da überlegen müssen, wie kann man da konstruktiv und professionell umgehen. Ich berate aber auch Menschen aus dem dritten Sektor, also EntscheiderInnen, die ja leider auch sehr häufig mit Hass, mit verbaler Gewalt konfrontiert sind und schauen müssen, wie können wir da Wege finden, damit gut umzugehen und uns auch selbst im Alltag zu schützen.
Wo wird denn am meisten für Verschwörungsideen geworben?
Also tatsächlich ist es so, dass Radikalisierung im weitesten Sinne überall stattfindet. Also man macht oft den Fehler zu glauben, Radikalisierung ist so ein Phänomen der Abgehängten oder von Menschen, die vielleicht keinen hohen Bildungsgrad haben oder was auch immer. Aber Radikalisierung findet in allen Gesellschaftsschichten statt, ist einfach ein Phänomen, das uns alle angeht.
Und warum ist es gerade eine Zeit der Hochkonjunktur für Verschwörungsmythen? Zumindest hat man das Gefühl.
Absolut. Es ist aber nicht so, dass die globale Pandemie quasi auf magischem Wege jetzt eine Radikalisierung hervorgerufen hat in der Masse, sondern die Pandemie wirkt als Beschleuniger. Das heißt, dadurch, dass sich jetzt ganz viel verändert, dass natürlich auch viele beängstigende Faktoren eintreten in unser Leben, sorgt das für eine Art von Verunsicherung und das kann Probleme, die schon vorher vorhanden waren, massiv beschleunigen und verstärken. Und das ist das, was wir gerade sehen.
Sie selbst, habe ich gelesen, waren als Jugendliche Teil einer, so heißt es, radikalen Sekte und haben den Ausstieg geschafft. Hatten Sie auch Menschen um sich herum, die Ihnen auf diese Weise geholfen haben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass ich ganz viel Glück hatte und dass ich immer wieder auf Menschen gestoßen bin, die mich so angenommen haben, wie ich bin, die im Zweifel zwar gar nicht so viele Fragen gestellt haben, sondern ja, die mich einfach akzeptiert haben. Und ich glaube, dass diese soziale Wärme, wie ich immer dazu sage, ein ganz wichtiger Faktor dafür war, ja, diesen Ausstieg zu schaffen und eben auch zu verstehen, dass ich einen Platz in der Welt habe, dass ich da auch willkommen bin.
Haben Sie quasi aus diesem Ausstieg die Schlüsse für Ihre Arbeit gezogen oder haben Sie auch Psychologie studiert oder sich da hineingearbeitet wissenschaftlich?
Ich bin Autodidaktin, kann man sagen. Also ich habe wirklich, seit ich ausgestiegen bin, alles gelesen, was mir zum Thema in die Finger gekommen ist. Also Psychologie, vor allen Dingen Sozialpsychologie, Extremismusforschung und so weiter. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass ich einen großen Vorteil hatte, weil ich auch als Kind mich eher gewundert habe über die Glaubenssätze, mit denen ich groß geworden bin. Also mir kam das alles schon sehr früh sehr merkwürdig vor und ich habe nicht so richtig verstanden, warum Menschen daran glauben. Ich habe mich auch oft gefragt, warum die Gesellschaft sich dafür so überhaupt nicht interessiert. Und ich glaube, dass das der große Motor ist, der mich antreibt, dass ich einfach ein Bewusstsein in der Gesellschaft dafür schaffen möchte, wie gefährlich Parallelgesellschaften sind und dass ich ja ganz klare, konkrete Handlungshilfen anbieten möchte, wie wir uns als Gesellschaft auch diesem Phänomen entgegenstellen können.
Über welche Gruppierung sprechen wir da eigentlich?
Darüber möchte ich nicht sprechen.
Das ist völlig okay. Dana Buchzig über den richtigen Umgang mit Verschwörungsmythen. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war der Corso-Podcast und Kolja, gibt es eine Verschwörungstheorie, die du besonders lustig findest?
Ja, die eine habe ich ja eben schon ein bisschen genannt. Also die ist so absurd mit diesen Reptiloiden unter der Erde. Ja. Angela Merkel ist
ja
eigentlich
so
eine
Jüdin. Es gibt ja so Videos dazu. Ne? Also wirklich bei YouTube gibt es dann so Videos, in denen dann so gezeigt wird, was die Anzeichen dafür sind. Ja?
Was sind sie?
Das sage ich jetzt hier nicht. Das werde ich jetzt nicht hier verbreiten. Okay. Ja. Aber es gibt tatsächlich sehr, sehr unterhaltsame...
Was sind die Anzeichen dafür, dass jemand glaubt, es gibt Reptiloide?
Ja, oder dass die Anzeichen eines Menschen, der angeblich ein Reptiloid sein soll, die haben dann so...
Meistens sind es irgendwelche Bildstörungsfehler in der Signalübertragung.
Sehr wahrscheinlich, ja. Mhm. Aber das war der Podcast für heute mit...
Aber war er es wirklich? War das wirklich der Podcast oder war das nur von der BRD GmbH gesteuertes Material? Nein, das stimmt natürlich alles nicht.
Sie können uns hören und in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App.
Bei Spotify, anderen Plattformen und auch gerne, wenn Sie dem Ganzen nicht trauen, auf unserer Homepage nachlesen, denn was da geschrieben steht, das ist wahr.
deutschlandfunk.de/Corso heißt die.
Kolja Unger.
Und Raphael Smarz auch.
Wir sagen
tschüss.
Aber sagen wir es wirklich?
Corso. Kunst und Pop.